Die Politik setzt die völlig falschen Rahmenbedingungen.
Denn Menschen ändern sich nicht, wenn man ihnen sagt, wie schlimm es wird, sondern Menschen ändern sich, wenn du ihnen die Karotte vor die Nase hältst.
Der Schweizer Staat subventioniert den klimaschädlichsten Sektor überhaupt mit etwa 2,6 Milliarden Franken jedes Jahr.
Die Unternehmen verändern sich viel zu langsam, die halten alle an ihren alten Geschäftsmodellen fest, finde ich.
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein weiter gestiegen, aber irgendwie auch immer mehr die Frustration der fehlenden Veränderung.
Wir kämpfen eigentlich dafür, dass es nicht ganz so schlimm wird. Das ist aber nichts, was Menschen langfristig motiviert. Manchmal frage ich mich auch, sind den Menschen, die das so fordern, Menschen müssen sich ändern und es wird alles schlimm, wenn du jetzt nichts mehr tust, denen sind die Grundlagen des menschlichen Denkens offenbar unbekannt.
Wenn sich alle so verhalten würden wie ich, wäre alles okay.
Eigentlich wollten wir einen Podcast über den Klimawandel machen, aber die Erkenntnisse liegen eigentlich alle längst auf dem Tisch. Erderwärmung, Wetterkatastrophen, ungebremster CO2-Anstieg, alles längst bekannt. Wir leben ja schon mittendrin. Aber warum tun wir nichts dagegen? 100 Minuten Klima und wir, der Podcast von Brand 1 und dem Mikro Pionierfunk. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcasts 100 Minuten. Dieses Mal geht es um den Klimawandel. Aber eigentlich geht es viel mehr um uns, um unser Nichthandeln, unsere Blockade, unseren inneren Klimaschweinehund. Wir warten auf die Politik oder schimpfen auf Konzerne, die wiederum verweisen auf die Verbraucher oder stellen Forderungen an die Politik, die krampfhaft versucht zu bewahren, was wir haben, statt zu sehen, was kommt. Und so verharren wir in unseren liebgewonnenen Gewohnheiten. Also, warum handeln wir nicht? Um das herauszufinden, bin ich wieder nach Zürich gefahren und begebe mich zusammen mit dem Mikropionierfonds auf die Suche nach Antworten. Liegt es an uns? Sind wir zu doof? Oder fällt uns Veränderung einfach so schwer?
Wir können unsere Gewohnheiten nicht einfach so ablegen.
Das sagt der Neurobiologe und Autor Henning Beck.
Das liegt daran, wenn wir ein Verhalten einmal gelernt haben, wird es unterbewusst in unserem Gehirn in einer eigenen Hirnregion verarbeitet. Die ist unserem Bewusstsein gar nicht mehr zugänglich. Das ist dann zu einem Automatismus geworden, wenn man so will.
Ja, wie kann man solche Automatismen verändern?
Es geht eigentlich nur dadurch, dass man einen Schlüsselreiz erkennt, der diesen Automatismus auslöst und sich dann eben eine andere Handlungsalternative überlegt, mit der man diesen Schlüsselreiz beantwortet. Dieses Komplettpaket Schlüsselreiz, dann Automatismus oder Routinehandlung und dann das gute Gefühl, was das auslöst, das wäre die Gewohnheit. Ja, also dieses Komplettpaket. Und das kann man nicht auslöschen, sondern man kann sich nur eine neue Routine, einen neuen Automatismus überlegen, mit dem man entsprechende Schlüsselreize in der Umgebung dann beantwortet.
Wie müsste so eine neue Alternative aussehen, damit ich sie für mich annehmen würde?
Sie muss einfach sein. Das heißt, es muss jetzt nicht groß, man muss nicht dafür studieren müssen, damit man das macht, sondern es muss eine einfache Handlung sein. Sie muss unmittelbar erfolgen und sie muss einen konkreten Vorteil für mich bringen, ein gutes Gefühl oder eine Bestätigung oder eine Form von Entspannung oder dergleichen.
Das heißt, wenn der Vorteil in der Zukunft liegt, würde das nicht mehr verfangen bei mir?
Je weiter es in der Zukunft liegt, desto schwächer ist dieser positive Belohnungseffekt. Ja, dann kann ich jetzt eine Handlung durchführen, eine Routinehandlung von mir aus. Aber ich spüre nicht mehr dass diese positive Belohnung, die das auslöst im Zweifel, weil ich halt eine Handlung mache, die sich irgendwann dann auszahlen soll. Und das kriegt unser Gehirn nicht so verknüpft. Also es muss immer eine Unmittelbarkeit haben, damit sich eine Handlung oder eine Gewohnheit schnell ändert. Und wenn man in die Geschichte von Menschen schaut oder auch die Technologiegeschichte, Dinge, die sich schnell durchsetzen, haben immer einen sehr unmittelbaren und einen sehr direkten Effekt.
Der Effekt wäre jetzt nicht da, wenn man mir sagt, du musst ja so und so handeln, weil in 20 Jahren würde sonst die Welt zugrunde gehen. Also wir haben die Katastrophe ja eigentlich vor Augen, aber sie trifft uns emotional so gar nicht.
So ist das. Je weiter es weg ist in der Zukunft, desto weniger spüren wir das auch und desto weniger wird es auch kognitiv bewusst verarbeitet, was einfach daran liegt, das Gehirn stellt sich das eigene Ich oder auch alle anderen Menschen, die wir heute gut kennen, Verwandte, in der Zukunft vor wie komplett fremde Personen. Also das eigene Ich, wenn ich mir das vorstelle, in 20 Jahren sitze ich hier und spreche wieder in dieses Mikrofon, wird in meinem Gehirn verarbeitet wie ein Fremder. Und für einen Fremden setzt du dich ja nie so viel ein wie für dich selber. So, und wenn du jetzt willst, dass sich Menschen wirklich in ihrem Verhalten nachhaltig verändern, müssen sie auch eine nachhaltige Belohnung oder Bestätigung unmittelbar für sich spüren. Und warum soll ich mich jetzt das ist der Schluss des Gehirns, ja. Warum soll ich mich jetzt für komplett fremde Menschen einsetzen in der Zukunft, die ich vielleicht niemals kennen werde oder die so weit weg sind, dass ich mit denen jetzt überhaupt nichts zu tun habe? Mache ich nicht. Und deswegen ändern Menschen ihr Verhalten nicht.
Nun sind wir ja manchmal aber auch schon mittendrin in der Katastrophe. Ich wohne in Florida vielleicht und habe zweimal im Jahr Wirbelstürme. Also die Katastrophe ist ja teilweise schon da. Und trotzdem gibt es Leute, die Klimawandel leugnen oder es verdrängen oder in so eine Blockadehaltung hineinrutschen.
Ja, es gibt Untersuchungen, die haben sich angeschaut, ändern Menschen, die unmittelbar von solchen Klimawandelereignissen oder Umweltschäden betroffen sind, ändern die ihr Verhalten und werden klimafreundlicher in ihren Ansichten? Werden sie nicht. Menschen, selbst wenn sie konkret selber betroffen sind, ändern dann nicht unbedingt ihr Verhalten. Man ändert immer dann sein Verhalten, wenn man konkret einen Nutzen spürt. Also wenn ich jetzt konkret sehe, das Hochwasser ist da, dann ändere ich mein Verhalten konkret, indem ich jetzt einen Damm baue oder irgendwie mich schütze. Aber die Prävention zu sagen, okay, ich will jetzt langfristig dafür sorgen, dass es weniger Hochwasser gibt, in der Zukunft irgendwann, das habe ich jetzt ja auch nicht selber komplett für mich im Griff. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf den Schalter drücke und dann baue ich irgendwo einen Stein irgendwo in der Nähe und dann auf einmal fällt nicht mehr so viel Regen vom Himmel. Also diese eindeutige Verknüpfung zwischen meiner Handlung und dem Ergebnis, das ist bei solchen langfristigen Prozessen nicht so gegeben. Und kognitiv vom Denken her ist das für uns dann eigentlich gar nicht in dieser Form rational umsetzbar.
Klingt so, als wenn wir zu dumm sind.
Ich würde das nicht unbedingt Dummheit nennen. Es ist vielleicht so ein bisschen eine Betriebsblindheit auch. Man ist sehr verhaftet in seinen Abläufen. Auf der anderen Seite sind Menschen auch sehr gut darin, sich anzupassen an neue Situationen. Also Menschen sind extrem widerstandsfähig, extrem erfindungsreich, wenn der Stress tatsächlich groß wird. Oder wenn Menschen konkret einen Nutzen darin sehen, was sie tun. Also wenn es konkret für sie einen Vorteil bringt, das Verhalten zu ändern, machen das Menschen sofort. Völlig ideologiefrei. Also das ist dann spielt das keine Rolle mehr, sondern der eigentliche persönliche Nutzen überwiegt dann ein langfristiges Ziel. Und natürlich, dass Menschen jetzt nicht in der Lage sind, langfristig zu denken, ist nicht immer vorteilhaft. Wir wissen das auch aus unserem persönlichen Leben, also für sich selber im Alter vorzusorgen oder gesund zu leben oder sowas. Das Jetzt ist ja das, was ich spüre. Das fällt Menschen tatsächlich schwer, diese Langfristigkeit aufzunehmen.
Wir setzen ja teilweise schon Anreize. Zum Beispiel Deutschlandticket ist so ein Beispiel gewesen, also wo ich den Nutzen habe, günstigeren Preis. Relativ wenig Leute haben das Auto stehen lassen und sind tatsächlich auf dieses Ticket umgestiegen. Also das alleine hat dann auch nichts bewirkt.
Ein bisschen hat es was bewirkt, aber es war jetzt nicht die Mobilitätswende, dass man sagt, jetzt sind die Menschen reihenweise vom Auto umgestiegen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil wenn man sich anschaut, was sind die erfolgreichsten politischen, regulatorischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte gewesen, die wirklich einen langfristigen Effekt gebracht haben, dann waren es eigentlich immer Kombinationen aus Optionen, die ich Menschen biete, Möglichkeiten und gleichzeitig die Alternative, die umweltschädlich ist, zu erschweren, sei es steuerlich oder regulatorisch. Also die Abwrackprämie hat beispielsweise keinen Effekt gehabt. Wir haben ein neues Auto gekauft, aber es war jetzt kein langfristiger Effekt da, weil auch mehr gefahren wird. So andere Projekte waren sehr erfolgreich, wo es darum geht, okay, ich mache einfach einen Schnitt oder einen Switch zu einer anderen Form von Mobilität oder auch einer vereinfachten Form von Mobilität und dann kann ich dafür sorgen, dass ich regulatorisch oder steuerlich das andere unattraktiver mache. Und diese Mischformen sind häufig erfolgreicher, als zu sagen, ich verbiete jetzt irgendwas, biete den Menschen aber keine Alternative. Also konkretes Beispiel, wenn das Autofahren immer noch ein Tick schneller ist und ich bin immer noch in meiner eigenen Höhle, in der ich da über die Straße fahre, dann hat das für mich noch mehr Vorteil als das bisschen günstigerer Nahverkehr. Ja, wenn ich jetzt aber sehe, ich bin jetzt hier durch die Stadt, bin ich mit der Straßenbahn gefahren, das Auto wäre Quatsch gewesen. Ich steige in die Straßenbahn, weil es schneller ist. Ich zahle hier die paar Euro dafür und bin dann einfach, habe einfach mehr Qualität. Und dann ändern Menschen ihr Verhalten.
Das heißt aber auch, auf der einen Seite brauche ich den Vorteil, auf der anderen Seite muss ich einen Nachteil implementieren. Wird ja versucht, Parkplätze reduzieren, zum Beispiel 30er-Zonen, wenn wir mal im Stadtverkehr bleiben, teilweise autofreie Innenstädte. So eine Kombination wäre schon eher. Dann sind wir aber sehr schnell bei Verboten. Lehnen sich die Leute dann nicht auf, nach dem Motto, jetzt nehmt ihr mir was weg, was aber doch eigentlich meine Freiheit ist?
Absolut. Also es darf nicht erst das Verbot kommen und dann die Alternative, sondern erst soll die Alternative kommen. Man muss den Menschen eine Option bieten, was sie machen können. Ist es billiger, etwas zu tun? Ist es schneller, etwas zu tun? Hat es mehr Qualität, wenn ich was anderes mache? Also der Vorteil muss erlebbar sein. Dann brauche ich gar nicht mehr groß verbieten. Ich kann das Verbot noch hinterher schieben, kann ich machen, aber es ist eigentlich nur noch eine unterstützende Maßnahme. Man darf nicht unterschätzen, wenn ich das Verbot zuerst mache, ändern Menschen ihr Verhalten kaum. Also ich kann den Autoverkehr in Städten immer komplizierter machen. Aber wer schon mal in Los Angeles gewesen ist, weiß, wie leidensfähig Autofahrer sein können. Dann stehen die halt 3 Stunden am Tag im Stau. Da machen die das halt. Die ändern aber dann nicht unbedingt ihr Verhalten. Und wer will schon Autoverhältnisse wie in Los Angeles haben? Also man will ja eigentlich die Leute zu einem anderen Verhalten bringen. Und da ist es eigentlich immer besser, erst die Option anzubieten. Also niemand muss ja Nokia-Handys verbieten, damit sich das iPhone durchsetzt, weil das Smartphones einfach mehr Qualität bieten. So, ich kann das machen, ich kann es hinterher schieben, ein Verbot. Und das macht man auch an einigen Stellen, im Umweltschutz beispielsweise. Den Walfang hat man verboten. Aber das Walfangverbot ist auch deswegen erfolgreich, das älteste Umweltschutzabkommen der Welt übrigens, auch deswegen erfolgreich, globales Abkommen, deswegen erfolgreich, weil Walfang gar nicht mehr so notwendig war, weil es technische Alternativen gab. So, und je mehr technische Alternativen ich habe, also ich kann Margarine jetzt aus Pflanzenölen gewinnen, da muss ich nicht mehr einen Wal dafür jagen, desto einfacher kann ich das Verbot umsetzen. Und hier sieht man eigentlich diese Balance, die es haben muss.
Was wäre der Ratschlag an die Politik? Wie sollte die sich verhalten?
Am wichtigsten ist meiner Meinung nach, den persönlichen Vorteil zu betonen. Schönes Beispiel kenne ich aus Texas. Texas ist der US-Bundesstaat mit Abstand, der am meisten erneuerbare Energien hat, deutlich mehr als Kalifornien. Ich meine, so groß wie die nächsten 3 US-Bundesstaaten zusammen ist in Texas, das Öl- und Gasland Texas. So. Und ein Grund dafür war, dass sie den Strommarkt so liberalisiert haben, dass diese erzkonservativen, Trump-wählenden Rancher bauen sich Windräder auf ihre Farmen drauf, weil es ein Geschäftsmodell ist. Also ich kann mit dem Wind direkt vor Ort Geld verdienen und die Leute haben sofort unmittelbar einen Nutzen. Und das ist jetzt so erfolgreich, dass die Republikaner das jetzt so wieder aus ideologischen Gründen auch wieder ein bisschen zurückrudern wollen, was natürlich Quatsch ist, weil ein Geschäftsmodell, was sich selber trägt, und das zu schaffen durch eine einfache Regulatorik oder die Leute sofort erleben zu lassen, das Windrad, was hier steht, das sorgt dafür, dass du günstigeren Strom hast. Das führt dazu, dass das Menschen auch machen. Und die Politik sollte eigentlich genau diesen Vorteil betonen und Menschen dann auf diese Reise mitnehmen, anstatt ihnen zu sagen, wie sehr sie sich ändern müssen. Also ganz konkret, worauf soll ich mich freuen, wenn ich jetzt meine Heizung ändere, mein Auto nicht mehr fahre oder dergleichen? Was ist der Vorteil, das Bessere, was ich mir angeboten
habe? Ja, das Narrativ, was normalerweise üblich ist, ist das andere, nämlich das Bedrohungsszenario, was aber am menschlichen Verhalten offensichtlich komplett vorbeigeht.
Ja, ja und nein. Also natürlich, alte Logik, wenn sich Menschen ändern sollen, was machst du dann? Du gehst in die Firma rein und sagst, wenn du dich nicht änderst, ist deine Firma in 5 Jahren pleite, weil dann haben die anderen Firmen und dann alle, oh ja, jetzt muss ich mich aber ändern. Ja, aber das reicht nicht. Ich muss einen Ausweg anbieten. Kurzum, wenn ich schon die Apokalypse oder den Untergang, die Katastrophe, was auch immer, aufzeige, muss ich gleichzeitig auch den Weg ins Paradies aufzeigen. Alle Religionen arbeiten mit diesem Phänomen, nicht wahr? Und es ist sehr motivierend, wenn ich weiß, worauf soll ich mich freuen. Und das ist etwas, was in der ganzen Erzählung vielleicht etwas zu kurz kommt. Meine Oma hat immer gesagt, ich will, dass es dir mal besser geht. Es war immer die Idee davon, dass es in irgendeiner Form das Leben sich verbessert, auf welche Art auch immer. Und heute müsste ich sagen zu meiner Nichte, die ist jetzt hier geworden, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm für dich. Wir kämpfen eigentlich dafür, dass es nicht ganz so schlimm wird. Das ist aber nichts, was Menschen langfristig motiviert. Also ich möchte auch, dass junge Menschen, die jetzt 3, 4 Jahre alt sind, später sagen, ich freue mich auf meine Zukunft, ich freue mich darauf, weil dann haben sie Bock, auch was zu machen. Ansonsten läufst du immer Gefahr, dass sich Menschen verweigern, dass sie die Sachen ignorieren, dass sie reaktant werden, also trotzig werden und sich gar nicht mehr für die Veränderung interessieren und einfach dagegen sind. Und genau diese Hemmnisse und dieses Bremsen, das muss man psychologisch vermeiden. Manchmal frage ich mich auch, sind den Menschen, die das so fordern, Menschen müssen sich ändern und es wird alles schlimm, wenn du jetzt nichts mehr tust, denen sind die Grundlagen des menschlichen Denkens offenbar unbekannt. Denn Menschen ändern sich nicht, wenn man ihnen sagt, wie schlimm es wird, sondern Menschen ändern sich, wenn du ihnen die Karotte vor die Nase hältst, also oder irgendwas anderes, ein Bild. Worauf freue ich mich? Ist es, dass das Essen besser ist, dass es besser schmeckt, dass es billiger ist, dass es schneller bei mir ist, dass ich nicht mehr einkaufen fahren muss? Was ist es, was das Produkt, was das Leben mir an Verbesserung bieten muss? Und das gibt es ja.
Also eigentlich muss es cool sein, auch so einen Lebensstil zu haben.
Ja, ganz interessant, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn es eine Form von Status ist oder eine Form von Lebensqualität, dass ich einen bestimmten Stil auslebe, dann ist das sogar zum Teil noch sogar noch wertvoller als Geld. Also Menschen geben dann tatsächlich sogar mehr Geld dafür aus, so ein Statuserlebnis zu haben, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Also ein Tesla ist jetzt nicht immer nur aufgrund der Unternehmensführung jetzt besonders, sagen wir mal, vorbildlich. Aber auf der anderen Seite, Tesla hat es schon geschafft, Elektromobilität cool zu machen. Das muss man schon sagen. Und warum machen die das? Weil du fühlst dich in einem Tesla als Teil einer technologischen Avantgarde. Also du denkst, du bist irgendwie ein Vorreiter, etwas Besseres in deiner Mobilitätswahl. Du fühlst dich cool. So wie das bei einem Smartphone früher auch war. Ja, du bist Teil einer Elite, einer technologischen Elite. So ganz vorne dabei. Und dann geben Menschen tatsächlich auch einen Aufpreis dafür aus.
Sie haben ein anderes, sehr lustiges Beispiel, wie ich finde, mal genannt. Wir feiern nicht in den Niederlanden denjenigen, der Hochwasserschutz irgendwie entworfen hat, sondern wir feiern lieber den Feuerwehrmann, der dann die zwei Kinder aus dem Haus rettet, wenn Überschwemmungen da sind.
Ja, aber Prävention ist nicht sexy, ne? Du druckst ja niemals einen Ingenieur auf das Cover vorne drauf und sagst dann, dieser Mann hat 8000 Menschenleben gerettet, weil er vor 12 Jahren eine Drainage in irgendeinem Deich in Holland eingebaut hat. Das ist, also Prävention hat ja produziert kein Bild. Wohingegen wir ja in einer Welt leben, in der das starke Bild so emotional Menschen mitnehmen kann, dass man damit Geld verdient. Sprich, ich werde immer mehr Geld mit einem Feuerwehrmann verdienen, der jetzt irgendwelche Leute aus den Fluten rettet oder ein THW-Einsatz, der jetzt da eine Familie rettet, als zu sagen, okay, wir haben die Katastrophe erst gar nicht gehabt. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen vielleicht auch ein bisschen der amerikanischen und der niederländischen Mentalität. Denn man muss mit allem Respekt sagen, die Niederlande liegt in großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels. Sie haben der Nordsee dieses Land abgetrotzt mit guten Ideen. Und das ist für mich immer auch so ein bisschen ein Beweis, ein Zeichen dafür, was Menschen mit guten Ideen alles machen können. Also wir reden immer davon, die Zukunft kann schlecht werden, die Katastrophe kann kommen. Warum? Weil wir in unserer Gegenwart die Probleme, die wir haben, in die Zukunft fortschreiben. Wir können aber nicht die Lösungen in die Zukunft fortschreiben. Wir wissen ja nicht, welche Lösungsmöglichkeiten wir in 10, 20, 50 oder 100 Jahren haben. Sehr sicher können wir mehr als heute. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Warum? Weil sich Menschen mit den Dingen befassen. Indem sie sich damit befassen, kommen sie auf neue Ideen. Kurzum, wir sollten schon mit dem Mut und dieser Hoffnung und diesem Optimismus, nicht Naivität, nicht Gutgläubigkeit, nicht blauäugig sein, aber mit diesem Optimismus, mit diesem gestalterischen Mut rangehen, zu sagen, wir können die Probleme lösen. Und dadurch wird die Welt nicht ganz so schlimm werden, wie wir uns das vorstellen. Und vielleicht kriegen wir sogar eine bessere Welt hin, indem wir uns jetzt bemühen dafür.
Ja, damit es auch Ihrer Nichte später besser geht.
Ich habe mir neulich gedacht, meine Nichte ist im Jahr 2100, wird die 80. Und ich habe keine Ahnung, wie die Welt dann aussieht. Und sie wird, was weiß ich, wird sie Enkel haben, keine Ahnung. Aber ich hoffe, sie sitzt dann in ihrem Schaukelstuhl und schaut da auf die Welt und freut sich, dass sie ein schönes Leben hat. Mein Name wird da längst vergessen sein. Die Kinder ihrer Kinder werden meinen Namen vielleicht niemals kennen. Wir alle werden im Jahr 2100, 120 oder so, niemand wird uns kennen. Und dennoch ist diese Vorstellung schön, dass das, was ich jetzt tue, einen Effekt darauf haben kann, dass sich Menschen darüber freuen, etwas zu erleben. Und für mich auch ganz konkret, also es ist schön, wenn die Menschen im Jahr 2100 ein gutes Leben haben. Aber der Weg dorthin, jedes einzelne Jahr dorthin, sollte eigentlich besser werden.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Wir müssen also Gewohnheiten durch andere, bessere ersetzen. Nur so können wir uns selbst überlisten. Kommt mir vor, wie diese Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen und plötzlich 20 Kilometer am Tag joggen gehen. Im besten Fall. Im schlechteren Fall essen sie 3 Tüten Gummibärchen am Tag. Henning Beck hat übrigens ein Buch darüber geschrieben, es heißt 12 Gesetze der Dummheit. Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern, und ist im Econ Verlag erschienen.
Spiegel Online, 28.11.2024. Hamburger Stadtluft ist voller Mikroplastik. Rund 12% des Feinstaubs in der Hansestadt besteht aus Reifen- und Bremsabrieb. Das meiste davon ist Mikroplastik, welches in die Luft und in die Atemwege gelangt. Die Forscher schätzen den Reifenabrieb in der EU auf 450.000 Tonnen pro Jahr. Blick, 6.10.2024. Mehr Straßen sollen CO2-Ausstoß senken. Schweizerinnen und Schweizer stehen auf den Nationalstraßen jährlich rund 48.000 Stunden im Stau. Das macht 140 bis 250 Millionen Kilogramm CO2 jährlich. Etwa so viel, wie wenn ganz Basel nach New York fliegen würde. Bundesamt für Statistik, 15.04.2024. 2022 beliefen sich die CO2-Emissionen des Verkehrs ohne die internationale Luftfahrt auf 13,6 Millionen Tonnen. Dies entsprach 41% der CO2-Emissionen der Schweiz.
Es kann mir niemand erzählen, dass wir uns bei solchen Meldungen gut fühlen. Wir spüren doch, dass da was falsch läuft. Kognitive Dissonanz nennt man das. Den Begriff hat der amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger geprägt. Dissonanz entsteht, wenn eine Person das Gefühl hat, inkompetent oder unmoralisch gehandelt zu haben, wenn ein Verhalten negative Konsequenzen hat für sich selbst oder für andere. Entweder wird das Verhalten geändert, sodass es zur Überzeugung passt, oder die Überzeugung wird geändert, sodass sie zum Verhalten passt. Oder aber weitere Überlegungen werden als Rechtfertigung hinzugezogen. Ich fahre mein Kind mit dem Auto zur Schule, weil die Schule zu weit weg ist, oder weil ich sowieso gerade auf dem Weg zur Arbeit bin, oder der Nahverkehr ist so schlecht oder der Schulweg zu gefährlich. Das sind gefühlte Wahrheiten, aber auch gefühlte Wahrheiten sind Wahrheiten. Was können wir also anbieten? Welchen Nutzen können wir versprechen, damit Leute das Richtige tun? Um das herauszufinden, will ich nach Wallisellen fahren. Das liegt kurz vor Zürich, Heimat der Firma Simple Train. So dachte ich zumindest. Und natürlich wollte ich mit dem Zug fahren. Laut Google dauert es eine Stunde. Ein Schweizer Buchungsportal zeigt mir aber erst einmal kein Ticket für den gewünschten Tag. Dann springt es plötzlich auf das Reiseziel Düsseldorf um. Was soll das denn? Und plötzlich dauert die Reise nur noch 9 Minuten. Eine Fahrt kostet umgerechnet 7,84 Euro. Okay, nehme ich, dachte ich mir. Halt, stopp. Bei Swiss Rail kostet die Fahrt nur 4,60 Euro. Merkwürdig. Aber egal, das freut unseren Geschäftsführer. Am Ende stellt sich heraus, das Durcheinander beim Ticketkauf hätte ich mir sparen können, denn Simple Train ist umgezogen, mitten hinein ins Herz von Zürich. Bei der angegebenen Adresse findet sich zwar kein Hinweis auf die Firma, dafür treffe ich die ganze Truppe vor der Tür. Saskia Bielang, Mitglied der Geschäftsleitung, führt mich in einen improvisierten Konferenzraum mit alten Bahnschildern vom IC 715 Diplomat von Hamburg-Altona bis Oberstdorf oder dem Eurocity 6 Carlo Magno von Basel nach Dortmund, alles leicht gelbstichig. Mitgründer Marius Portmann kommt auch dazu. Hallo Marius, hallo Saskia.
Hallo.
Erklärt mir mal kurz, was macht Simple Train?
Simple Train versucht, das internationale Zugreisen zu vereinfachen. Also das ist so das A und O dabei, dass wir versuchen, eigentlich möglichst einfachen Zugtickets von der Schweiz aus in irgendein Land in Europa oder auch über die Grenzen hinaus zu buchen.
Ja, und ich glaube, ihr macht das für praktisch jeden Bahnhof möglich, oder?
Genau so ist das. Also genau so ist das. Das ist unser Ziel, dass man an jedem Bahnhof in Europa eben genauso ein Zugticket kaufen kann oder da auch hinkommt, auch um zu repräsentieren, dass es möglich ist. Das ist einfach nur mit der Frage der Möglichkeiten, der Einfachheit irgendwie im Moment zu tun hat, dass es nicht funktioniert.
Ja, also wenn ich schon innerhalb Deutschlands suche, dann bin ich schon lost, weil so viele verschiedene Anbieter und Verbindungen und europaweit, das müssen ja Tausende, Zehntausende von verschiedenen Verbindungen, Tarifen sein. Wie macht ihr das? Ist das irgendein Algorithmus, der das da macht? Oder?
Wir haben zwei verschiedene Buchungswege. Wir haben einerseits für die Reisen ins nähere Ausland, das sind neben der Schweiz 17 weitere Länder, haben wir die Schnittstellen von der jeweiligen Bahngesellschaften angebunden. Das heißt, du kannst da, egal ob jetzt irgendwie die BLS oder die SOB, also verschiedene Unternehmen in einem Land am Zug beteiligt sind, du brauchst auch keine Vorwissen und du kannst dann da direkt deine Reisen buchen. Zum Beispiel von Zürich nach Hamburg kriegst du gleich alle Angebote und alle Preise. Und wenn die Reise weitergehen sollte, zum Beispiel noch von Hamburg weiter nach Stockholm oder nach Norwegen, dann offerieren wir als Buchungsexperten-Team die Reisen und suchen da auf den Webseiten die verschiedenen Tarife raus, die Verbindungen, so dass man sich eigentlich ohne Vorwissen ganz einfach ein Zugticket dann überall hinabkaufen kann.
Und es wird noch besser, ich kann noch 5 Freunde mitnehmen und 2 Hunde, dann sucht ihr das auch raus. Und ein Fahrrad, glaube ich, auch noch.
Genau, Freunde, Hunde, Fahrrad oder auch Rollstuhl zum Beispiel, wonach sämtliche Reisen abdecken, die es gibt tatsächlich auch. Also die Leute reisen mit dem Fahrrad ins Ausland oder nehmen die Hunde mit, haben Rollstühle und sehr oft auf den gängigen Plattformen steht man mit solchen Sonderwünschen, die nicht extrem speziell ist auch an, wenn man es selbst probiert.
Was ist das Ziel? Also natürlich soll das ein Geschäftsmodell sein, aber soll es auch den Flugverkehr ersetzen oder was ist so das Ziel dabei?
Ja, genau, das war so der Anfangsgrund mit der aufkommenden Klimathematik. Haben viele Leute gesagt, ja, ich würde mich gerne umweltfreundlicher verhalten oder ich würde gerne weniger fliegen, aber ich habe das Gefühl, Zugfahren ist zu teuer, das ist mir zu kompliziert. Und da wollten wir ansetzen, an dem Ort, wo der größte CO2-Ausstoß in der Schweiz auch herkommt beim internationalen Flugverkehr, da wollen wir ansetzen und eigentlich mit sehr wenigen Hürden den Leuten das Reisen mit umweltfreundlichen Alternativen zu vereinfachen, sodass man sich das irgendwie gar nicht mehr überlegen muss, wie komme ich innerhalb von Europa an mein Ziel, sondern man soll im großen Endvision, sollen die Leute automatisch denken, ah, man kann mit dem Zug fahren, das funktioniert gut, man kriegt einfach ein Ticket, dass man sieht schöne Orte und ein bisschen tolle Reisen, die man da machen kann.
Ja, du hast mir verraten, du willst nach Mallorca.
Da war ich letztes Mal.
Ach so, da warst du. Und du hast wie lange gebraucht mit dem Zug und mit der Fähre dann, ne?
Das waren total 24 Stunden ist die Hinreise. Das klingt jetzt vielleicht noch etwas viel, wenn man die Reisen aber genau im Detail anschaut, ist es gar nicht mal so viel. Wir sind erst nach Südfrankreich gefahren mit dem TGV, konnten uns da ein bisschen auf die Fähre einstimmen, konnten den ersten Sangria schon im Zug trinken. Dann sind wir da umgestiegen am Hafen, aufs Schiff gegangen, waren am gleichen Abend auf dem Schiff, konnten da schauen, wie wir aus dem Hafen ausgefahren sind, etwas spielen auf dem Schiff, dann in die Kabine gehen, übernachten und am nächsten Morgen waren wir da und es war eigentlich schon auch ein Teil der Ferien, den man jetzt im Flieger sehr viel schneller wieder vergessen würde, als wenn man mit dem Zug reist.
Nun, weißt du es, ich habe es dir ja vorher verraten und ich muss es hier dann öffentlich gestehen, ich bin hierher geflogen. Da warst du nicht so richtig erfreut darüber, als du das gehört hast, verstehe ich auch. Und du hast mir eine Alternative rausgesucht mit der Bahn,
genau.
Hamburg nach Zürich. Und was ist da rausgekommen?
Das kann jeder auch selber auf der Plattform raussuchen auf uns bei simpletrain.ch, was da rauskommt. In der Regel kommen da Direktzüge, die alle 2 Stunden fahren auf dieser Strecke und jeden Abend auch ein Nachtzug. Und je nach Tag, wo man da reist, bei dir waren es jetzt irgendwie so 1-2 Wochen im Voraus, kam da so ein Ticketpreis raus um die 80-90 Franken, wo man auch beachten muss, das ist jetzt auch die Reise von Hamburg Stadtzentrum bis Zürich Stadtzentrum mit Gepäck und allem, also das ist auch wirklich die komplette Reisekette inbegriffen in diesem Preis und ich weiß nicht, was du bezahlt hast mit dem Flugzeug, ich könnte mir vorstellen,
verrate ich gleich.
Ich könnte mir vorstellen, es ist noch ein bisschen höher oder
vielleicht
sehr viel höher.
Erstmal finde ich faszinierend, weil wir haben ja vor ein paar Tagen gesprochen und du hast ja keine Aufzeichnungen liegen und gar nichts, aber hast das alles noch so im Kopf, was du da so rausgesucht hast.
Das ist auch ein bisschen mein Job.
Ja, immerhin. Also ich habe gezahlt 129 Euro für den Flug und habe natürlich gebraucht 1 Stunde und 5 Minuten.
Das glaube ich dir nicht, muss ich auch sagen. Also das ist auch so etwas, wo wir ansetzen wollen, wenn man sagt, in einer Stunde kann man von Hamburg nach Zürich fliegen. Ich glaube nicht, dass du am Flughafen wohnst, das ist vielleicht ziemlich laut da. Nur schon die ganze An- und Abreise dauert in der Regel deutlich länger als 1 Stunde und 5 Minuten. Mit dem Zug hat man 7,5 Stunden, wenn alles pünktlich läuft. Das ist bei beiden Verkehrsmitteln nicht immer garantiert natürlich. Aber die Zeit im Zug ist meistens schon Zentrum. Das heißt, mit dem Flieger hat man etwa 4 Stunden, würde ich jetzt mal grob schätzen.
Also ich weiß ja relativ genau, wo ich wohne und wie lange ich gebraucht habe. Und natürlich, man muss auch ein bisschen vorher da sein. Tatsächlich wohne ich relativ nah dran. Also ich brauche mit dem Taxi oder selbst mit dem Bus brauche ich nur 10 Minuten dahin. Aber du hast natürlich recht, das läppert sich. Ne? Man sieht immer nur die reine Flugzeit und was davor und danach kommt, das berechnet man nicht mit. Bei der Nachtfahrt, die du mir rausgesucht hattest, wäre ich 12 Stunden unterwegs gewesen. Und der Preis, der galt ja auch für einen normalen Sitzplatz in einem 6er-Abteil, wo dann, glaube ich, 59 Franken bei rauskam. Das ist natürlich ein unschlagbar guter Preis. Wenn mein Geschäftsführer das hört, nächstes Mal werde ich den nehmen müssen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, ich wäre relativ unausgeschlafen und wahrscheinlich mit Rückenschmerzen hier angekommen. Und dann habe ich geguckt, wenn ich dann einen Liegewagen genommen hätte, dann springt das gleich auf 300 Franken hoch. Und dann ist das auf einmal nicht mehr konkurrenzfähig.
Das ist natürlich so. Einerseits können wir dich beruhigen, es gibt bald Besserungen auch im Nachtreiseverkehr. Das Es gibt neuerdings auch so Mini-Kapseln, die werden auch bald, also die verkehren schon, zum Beispiel von Hamburg nach Wien und nach Innsbruck und bald auch nach Zürich. Das ist jetzt für solche Reisen, irgendwie Geschäftsreisen, eher kürzere Strecken, weniger Gepäck als große Ferienreisen. Man ist allein unterwegs, ist das eine sehr angenehme Sache. Da hat man so eine abgetrennte Schlafkapsel wie einem Kapselhotel. Haben wir auch schon gemacht, wir zwei. Ich und Saskia sind nach Wien gefahren und wir sind am Abend losgefahren, haben hier einen ganzen Arbeitstag gehabt und am nächsten Morgen haben wir unseren Messestand aufgebaut. Wir waren vielleicht auch 12 Stunden unterwegs, aber es hat sich für uns angefühlt vielleicht wie so 2.
Ich bin ja auch ins Grübeln gekommen, gebe ich ja gerne zu, aufgrund des Angebots. Wo war deine letzte Fahrt hin?
Meine letzte Fahrt war nach Marseille, also bei Cassis in der Nähe, genau. Da bin ich mit meinen Freundinnen in die Ferien gefahren und das ist eigentlich ganz cool, weil man eigentlich hier eine ganze Gruppe auch dazu überzeugen kann, mit dem Zug zu reisen. Also vielleicht hätte man früher dann gesagt, ja, ich nehme das Flugzeug, nach Marseille geht ja eigentlich auch ganz gut. Aber so zu sehen, die Vorteile zu sehen, dass man zusammen die ganze Reise verbringen kann, dass man auf dem Weg dahin eigentlich schon durch halb Frankreich gefahren ist, auch nochmal zum Fenster rausschauen kann, irgendwie so das ganze Erlebnis, das kommt ja mit dazu. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr in der Gesellschaft verankern kann, dass das auch einfach zur Reise dazugehört, wir sind ja sonst schon eigentlich sehr eine aktive Gesellschaft, also sehr eine schnelllebige Gesellschaft, so zwischendurch auch mal einfach ein paar Stunden mehr für die Reise zu brauchen, wo man auch nicht Auto fahren muss oder wo man nicht hektisch am Flughafen rumrennt, sondern einfach so diese ruhige Art zu reisen, die versuchen wir schon auch mitzugeben.
Nun muss sich das am Ende auch finanziell für euch irgendwie tragen. Es muss rentabel sein. Wie finanziert ihr euch?
Ja, es gibt zwei Einnahmequellen eigentlich. Einerseits durch eine Buchungsgebühr, welche von der Kundin bezahlt wird, und andererseits auch Provision, die wir von den Bahngesellschaften bekommen. Also wir haben Verträge mit den Bahngesellschaften, wo wir die Tickets kaufen. Das können auch neben Bahngesellschaften auch Fährgesellschaften sein, je nachdem, wo man hinfährt. Genau, und da kriegen wir Provision auf der anderen Seite. Also eigentlich diese zwei Einnahmequellen kommen dann zusammen, die sich dann für uns rentieren. Und dann gibt es auch zwei verschiedene Modelle. Einmal für das selbstständige Buchen, also wo man dann eben zum Beispiel gerade Zürich-Hamburg dann selbstständig bucht. Das ist logischerweise dann die Gebühr massiv tiefer, als wenn man jetzt eine Buchungsexpertin dazu zieht, wenn man nach Oslo fahren möchte zum Beispiel.
Was hätte ich zahlen müssen für mein 59-Euro-Ticket?
Du hättest das direkt auf der automatisierten Buchungsplattform buchen können und darum sind das dann 2%.
2%
genau, des Preises. 2% des Preises, genau. Und mehr kommt nicht dazu.
Ich werde es mir für die nächste Reise hierher merken. Ich danke euch fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Frank.
Ich bin zwar ganz froh, dass ich jetzt keine Rückenschmerzen von 12 Stunden Bahnfahrt habe, aber das Gespräch hat mir doch zu denken gegeben, wenn die Reiseplanung so viel einfacher wird und ich Geld sparen kann. Jetzt müsste nur noch der Komfort stimmen. Okay, im Flugzeug stoße ich mir auch immer die Knie am Vordersitz. Es ist eng und bedrückend, an Schlaf ist kaum zu denken und am Ende sind alle genervt und wollen möglichst schnell raus aus der Blechbüchse. Das Reiseerlebnis ist sicherlich steigerungsfähig. Am liebsten hätte ich meinen eigenen Schlafsessel. Und den finde ich bei Twiliner in einer Bürogemeinschaft in einer ehemaligen Zahnradfabrik. In einem knallroten Fahrstuhl geht's rauf in den 3. Stock. Nebenan wird Kaffeepaste in Tuben nach Amerika verkauft und vor dem Schreibtisch von Twiliner-Gründer Luca Bortolani steht der erste Prototyp seines Liegesessels, den ich natürlich gleich mal ausprobiere. Man muss etwas vorsichtig sein, dass man sich beim Hoch und Runter der Rückenlehne nicht die Finger klemmt. Anfangsschwierigkeiten. Beim neuen Modell längst behoben und die Liegeposition ist sehr angenehm. Besonders, wenn man um 4 Uhr morgens aufgestanden ist, wie ich. Also los jetzt, Frank. Nicht einschlafen. Das Interview wartet. Hallo Luca.
Hallo Frank.
Ich bin heute Morgen mit dem Flugzeug nach Zürich geflogen. Muss ich mich jetzt schämen?
Du musst dich natürlich überhaupt nicht schämen. Fliegen ist bequem, es ist schnell, es ist günstig und Leute wollen reisen. Es ist klar, dass auch du das machst. Das war auch ganz lange gar kein Problem, aber inzwischen haben wir halt einfach diesen Klimawandel und es ist 11:55, was den Klimawandel betrifft. Und das Problem ist, dass wir feststecken auf einem Pfad, den wir vor vielen Jahren betreten haben. Und der Flug ist inzwischen einfach etabliert als präferiertes Verkehrsmittel. Und damit hat eigentlich die Flugbranche ein Quasi-Monopol und bestimmt die Politik. Also inzwischen ist es so, dass Airlines keine Kerosinsteuer bezahlen Und beispielsweise die Schweiz den Flugverkehr nur schon damit mit etwa 1,3 Milliarden Franken jedes Jahr subventioniert.
Oha.
Dazu kommt, dass sie auch keine Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Das heißt, da geht nochmals etwa so viel verloren. Und das muss man sich dann schon vor Augen führen. Also der Schweizer Staat subventioniert den klimaschädlichsten Sektor überhaupt mit etwa 2,6 Milliarden Franken jedes Jahr.
Ja, meine Alternative wäre ein Nachtzug gewesen. Das fand ich jetzt auch nicht wirklich sexy. Das war unkomfortabel und es hat ziemlich lange gedauert. Dann habe ich ja gar keine Alternativen mehr.
Das ist so. Also es fehlt an Alternativen. Es gäbe noch den Tageszug, aber dann verlierst du halt den ganzen Tag.
Und ihr habt aber eine Alternative entworfen. Wie sieht die aus?
Wir haben eine Alternative entworfen, die noch nicht auf dem Markt ist, aber wir sind jetzt doch schon 4 Jahre dran und die sieht so aus, dass wir einen komfortablen Nachtreisebus entwickelt haben, beziehungsweise was wir wirklich entwickelt haben, ist der Sitz da drin. Das ist ein Sitz, wie man ihn aus der Business Class im Flugsektor kennt, wenn man dann mal Business Class fliegen kann. Also der lässt sich auf Knopfdruck in ein bequemes Bett verwandeln und so kann man auch 10-12 Stunden über Nacht gemütlich reisen.
Ja, ist glaube ich so 2,20 Meter lang, also selbst ich würde da reinpassen. Der Unterschied aber zu einem Flugzeug, wo man das hat, ist ja, dass im Straßenverkehr man eigentlich mit Gurten gesichert sein muss. Wie funktioniert das da?
Das ist richtig, das ist die große Herausforderung, der wir gegenüberstanden, als wir begonnen haben. Im Straßenverkehr musst du gesichert sein, auch in Liegeposition. Und es gibt bis heute keine Rückhaltesysteme, die sowohl sicher als auch bequem sind. Und das haben wir vor etwa 4 Jahren begonnen anzugehen. Und jetzt haben wir eine Lösung entwickelt. Also du bist in Liegeposition ähnlich sicher wie in einer aufrechten Position mit Gurt.
Ja. Wie sieht die aus konkret? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die sieht so aus, dass man in einen Art Rückhaltesack schlüpfen muss. Das ist ähnlich wie ein Schlafsack, der ein bisschen über die Knie geht und dann noch einen lockeren Gurt um die Hüfte trägt. Und damit ist man einerseits gesichert gegen den Crash-Unfall, den Frontal-Crash, aber auch, und das ist fast noch wichtiger, gegen den lateralen Rollover-Accident, nennt man das, also wenn der Bus sich überschlägt. Und da ist wichtig, dass man auf dem Sitz bleibt und das kann unser Rückhaltesystem eben auch.
Ja, okay. Also der Sack, der geht nur so bis zu den Knien hoch. Ich sitze also nicht wie eine Mumie da gefesselt drin, damit der Komfort auch noch bleibt. Nun kann ich mit einem Sitz alleine noch nicht fahren, sondern ihr habt auch spezielle Busse entwickelt dafür.
Genau, beziehungsweise das Innendesign eines Busses etwas anders gestaltet, als er sonst üblich ist. Also wir möchten neben 21 von diesen Liegesitzen auch noch eine gemütliche oder eine große Garderobe bieten, eine große Toilette und eine kleine Küche für Kaffee und Snacks und so weiter. Also es sollte ein schönes Reisen werden.
Ja. Wann gibt es so die ersten Fahrten und wohin würden die gehen?
Die ersten Fahrten starten nächsten Frühling. Im Moment scheint es, als wird 1. Mai der Start sein. Die erste Fahrt geht von Zürich über Brüssel und Rotterdam nach Amsterdam. Die zweite Strecke, die ein bisschen später kommt, wird Zürich-Barcelona sein.
Ja, wann würde ich das in Deutschland anmieten können oder ein Ticket kaufen können?
In Deutschland gibt es eine extra Herausforderung.
Wie immer.
Die liegt darin, dass in Deutschland der Transport liegender Passagiere gesetzlich verboten ist. Wir haben das rechtlich abgeklärt und es sollte in unserem Fall kein Problem sein, weil eben die Passagiere auf den Sitzen bleiben und nicht in Schlafkabinen wechseln müssen. Aber hier stehen bei uns auch noch weitere Abklärungen an. Wenn die durch sind, wollen wir unbedingt nach Deutschland gehen.
Ja, das heißt aber im Moment würdet ihr dann einen Bogen um Deutschland herum machen.
Im Moment machen wir einen großen Bogen um Deutschland, ja.
Leider. Ach, schade. Was ist das Ziel? Den Flugverkehr ersetzen?
Ja, den Leuten eine weitere Möglichkeit geben zu reisen. Wir zielen natürlich auf Leute, die heute fliegen wollen oder fliegen, aber auch möchten wir den Nachtzug eigentlich ergänzen. Der ist sehr stark nachgefragt, oft überbucht, aber nur verfügbar auf wenigen Strecken und Eisenbahngesellschaften wollen investieren, wenn auch nur zögerlich, aber das dauert einfach noch Jahre, bis diese Züge dann hier sind und ausgebaut sind. Und der Unterschied zum Zug ist, da müssen ca. 250 Leute reisen, damit sich der überhaupt rentiert. Bei uns im Bus sind es 21, das heißt, wir können auch kleinere Städte miteinander verbinden.
Ich habe jetzt für den Hinflug 129 Euro, glaube ich, gezahlt für den Flug. Was würde es bei dir kosten, wenn ich mit dir nach Amsterdam fahren würde?
Das wird für einen Weg etwa 200 Euro kosten. Das ist ähnlich teuer wie ein Nachtzug, aber natürlich ein bisschen teurer als Flieger. Und das liegt eben daran, an den anfangs erwähnten Subventionen vom Flug. Also das ist halt, was Mobilität einfach kostet, eigentlich fast unabhängig vom Verkehrsmittel. Nur der Unterschied ist, Busse und Züge müssen das wirklich selbst bezahlen. Bei den Fliegern, die werden entlastet.
Ich hätte einen weiteren Vorteil. Ich wäre immer sehr früh morgens da. Also wenn die Sonne aufgeht in Amsterdam, dann könnte ich praktisch ankommen.
Ja, genau. Also das ist einer der Vorteile. Du bist früh da und dann auch noch mitten im Stadtzentrum. Ist auch spannend, vor allem für Geschäftsreisende, die vielleicht ein Meeting haben. Und es gibt noch ein paar weitere Vorteile. Also wir wissen, dass etwa 15% der Menschen Flugangst haben, auch wenn sie vielleicht mal fliegen, aber das müssen sie dann nicht mehr. Und es gibt auch Leute, die mit viel Gepäck reisen. Das ist dann auch im Bus einfach möglich, weil wir einen großen Kofferraum haben.
Sag mir bitte Bescheid, wenn ihr dann doch auch nach Deutschland
kommt. Unbedingt. Ich hoffe, du hörst das.
Ja, ich danke dir fürs Gespräch.
Ebenfalls, Dankeschön.
Mehr Komfort, besserer Service, einfache Reiseplanung, das sind gute Ansätze, aber reicht das? Eine Bahnfahrt von Hamburg nach Zürich dauert immer noch 8 bis 9 Stunden und kostet rund 100 Euro. Suche ich im Netz nach einer Zugverbindung, erscheint gleich oben in der Suche die Werbung einer bekannten Airline. Flug nach Zürich ab 49 Euro, dreimal täglich, Direktflug in 1,5 Stunden. Da zuckt die kognitive Dissonanz in mir. Es müsste cool werden, mit Bus und Bahn zu fahren. Davon sind wir jedoch noch mindestens 2 Umleitungen und 3 Stunden Verspätung entfernt. Wie schaffen wir es, dass unsere Frustration uns nicht blockiert, dass wir positive Geschichten erzählen und wegkommen von den ganzen Bedrohungsszenarien, die uns ohnehin nicht mehr schocken? Wie machen wir Lust auf Veränderung? Darum geht es in unserer nächsten Folge von 100 Minuten Klima und wir. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einsteigen würdet. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Produktion Frank Dahlmann im Auftrag des Migro Pionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Klima und wir von 0 auf 100 gebracht werden.